Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Das besondere Grüß Gott gilt immer dir, Pater Karl. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Ausgabe von SDS. Im 4. Jahrhundert durchlebte die Christenheit eine tiefe Krise. Es ging um die Gottheit Jesu Christi, die viele geleugnet hatten im Zuge von Arius. Der Name steht dafür, für diese Lehre. Die Wende kam dann durch das Konzil von Nicea im Jahr 325. Kaiser Konstantin hatte eingeladen nach Nicea, heute Iznik in der Türkei. 318 Bischöfe haben sich versammelt und formulierten dieses berühmte ökumenische Glaubensbekenntnis, dieses Credo von Nicea, das bekennt, Jesus Christus ist wahrer Gott, vom wahren Gott gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Das sind diese entscheidenden Worte. Also, ein denkwürdiges Jubiläum, jetzt 1700 Jahre Konzil von Nicea. Nur logisch, dass Papst Leo auch die Reise angetreten hat in die Türkei, dann auch in den Libanon, die eigentlich schon von Papst Franziskus geplant war.
Das ist schon eine Sensation, denn am 28. November 2025 war das erste Mal in der Kirchengeschichte ein Papst in Nicea, eben im heutigen Iznik, eine Kleinstadt. Ich war voriges Jahr, also 2024 war ich dort, mit einer Pilgergruppe, wo eben zwei ökumenische Konzilien stattgefunden haben. Das erste 325. Die Kirche dazu ist im See versunken, da gibt es nur mehr die Fundamente. Dort war dann auch eben jetzt das Gebet, das Papst Leo mit den Patriarchen des Orients gehalten hat. Und dann gibt es noch eine zweite Kirche, eine Kirche der göttlichen Weisheit, die jetzt aber in eine Moschee umgewandelt ist, wo 787 das zweite Konzil von Nicea stattgefunden hat. Und die Sensation war ziemlich perfekt, weil vor 1700 Jahren fand eben dort das erste ökumenische Konzil statt. Damals war es nicht üblich, dass die Päpste zu Konzilien gegangen sind. Die haben ihre Delegaten geschickt. Und dieses Konzil war am Beginn des 4. Jahrhunderts alles entscheidend, kann man sagen, für das, was wir glauben, weil es einen großen Angriff, eine Infragestellung des Gottesbildes der Christen gegeben hat durch diesen ägyptischen Priester Arius, nämlich ob der Logos, der der Mensch wird in Jesus Christus, wirklich göttlich ist oder ob er nur eine geistige Instanz ist, die geschaffen worden ist, also ein Geschöpf, ob wir eigentlich jetzt eben monotheistische Juden bleiben, wo Jesus nur eine Art eben jetzt Prophet ist, der gesandt wird in einer etwas besondereren Weise, als das Judentum das gekannt hat, oder ob Jesus Christus jetzt wirklich Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahren Gott, ob der Logos dem Vater Wesens gleich ist, ob er vor aller Zeit ist oder in der Zeit geschaffen worden ist. Also sprich die Frage, ist Gott in sich von Ewigkeit dreifaltig oder ist eben jetzt, ist er ein Monolith, der eben dann bloß eine Instanz, eine geschaffene Instanz namens Logos jetzt eben schickt, die dann Menschen. Also es ging um das christliche Gottesbild, das dort ausgelehrt, also Dogma wird immer so negativ bezeichnet, aber Dogma bezeichnet ja das, was Gott geoffenbart hat. Also die Frage, wie hat sich Gott geoffenbart, was hat Gott geoffenbart? Und dann war die Entscheidung dort sehr klar gegen Arius, nämlich dass wirklich in Jesus Christus Gott zu uns gekommen ist, nicht bloß etwas Göttliches, sondern Gott, der Sohn, der Logos, der eben dem Vater wesensgleich ist von Ewigkeit. Also ein alles entscheidendes Konzil. Das war 12 Jahre, nachdem Kaiser Konstantin den Christen die Freiheit gegeben hat. Er hat selbst dieses Konzil geleitet. Du hast schon gesagt, 318 Väter. Und für die Theologie ist es eines der einschneidendsten Ereignisse, die in der Kirchengeschichte stattgefunden haben. Denn wenn der Arianismus sich durchgesetzt hätte, wären wir keine Christen.
Du hast es eben gesagt, dass am 28. November 2025 Papst Leo XIV. Zusammen mit dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomäus, das Glaubensbekenntnis dort gesprochen hat, auch mit Vertretern anderer orthodoxen Kirchen, mit von der anglikanischen Kirche, von der protestantischen Kirche, sozusagen das Herzstück der Christenheit. Eine Zuschrift seit längerer Zeit ist auffallend, dass in den heiligen Messen am Sonntag oder auch an Hochfesten das Credo, das Glaubensbekenntnis auf drei Zeilen, Gotteslob Nummer 354 zusammengekürzt wird. Das große Glaubensbekenntnis wird gar nicht mehr gebetet. Das ist wirklich schade. Das wäre wichtig, dass das wieder öfters gebetet wird.
Ja, also dieses große Glaubensbekenntnis, das eben in Nicäa formuliert worden ist und dann ergänzt wird, 381 auf dem zweiten ökumenischen Konzil, das dann in Konstantinopel stattfindet, nennen wir das große Glaubensbekenntnis. Der Fachausdruck ist Niceno-Konstantinopolitanisches Symbolum, Glaubensbekenntnis. Und das wird weltweit überall am Sonntag und Feiertag gebetet, außer im deutschen Sprachraum. Also das ist ein erstaunliches Phänomen, das mir erst bei meiner Tätigkeit bei Missio aufgefallen ist, dass du in Yangon in Myanmar bist, dass du in Abakaliki in Nigeria bist, dass du in Cuscos in Peru bist und dort wird überall das große Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel gebetet. Und bei uns im deutschen Sprachraum haben wir nur das kurze apostolische Glaubensbekenntnis, das älter ist, ein Taufglaubensbekenntnis, aber eben jetzt, wie soll ich sagen, also es ist älter vom Gebrauch her, aber eben jetzt, es ist nicht so präzise und es ist halt halb so kurz wie das andere. Das ist vielleicht der pragmatische Grund, warum wir im deutschen Sprachraum. Ich muss entschuldigend dazu sagen, ja, also ich war ja ein schlimmer Schüler in der Volksschule, also der Silberbauer, da mussten wir das Glaubensbekenntnis lernen und ich habe dann geschummelt, also ich habe es nicht gelernt und so weiter, dass ich dann mal als Dogmatikprofessor Vorlesungen und Bücher darüber schreibe. Also das hätte ich mir nicht gedacht. Also ich habe ein gewisses Verständnis, dass wir nur das kurze apostolische Glaubensbekenntnis haben, aber weltweit ist es üblich, das große Glaubensbekenntnis zu sprechen, wo eben das klare Bekenntnis zur Gottheit des Logos, des Sohnes jetzt eben ist und dann eben auch das klare Bekenntnis zur Gottheit des Heiligen Geistes, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht und mit dem Vater angebetet wird. Also im Gotteslob, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hast du das Gotteslob, 386 oder so ist es zu finden, Entschuldigung, 500, ja, jetzt weiß ich es eben nicht. Im alten Gotteslob wusste ich es, aber im neuen weiß ich es nicht. Aber es ist im Gotteslob drinnen und vielleicht wäre das Jubiläum des Konzils von Nicäa, 1700 Jahre, auch ein Grund, dass ihr mal dieses Glaubensbekenntnis durchbetet, durchsprecht, durchdenkt, weil es wirklich, also das Entscheidende des Bekenntnisses enthält, Jesus Christus ist von Ewigkeit her dem Vater wesensgleicher Gott vom Logos her.
Dieses Glaubensbekenntnis durch Betrachten, durch Beten, genau dazu hat Papst Leo in Istanbul eingeladen. Dafür sollten wir Katholiken auch diese Adventszeit nützen, um das zu tun, damit wir an Weihnachten ganz bewusst beten können. Wahrer Gott, vom wahren Gott gezeugt und geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Das erste Konzil von Nicäa 325, ich sage es nochmal, da ging es um die Wesensgleichheit vom Sohn und dem Vater. Das zweite Konzil von Nicäa 787, da ging es dann um die Bilderverehrung. Ohne dieses Konzil würden wir nicht Ikonen verehren, Bilder verehren, Christusdarstellungen haben, genau. Ja, nicht einmal die Krippen. Und bei dieser Gelegenheit auch der Hinweis von Papst Franziskus, dem es ja wichtig war, in jedem Haushalt soll eine Krippe stehen. Ja. Es kann ja eine einfache sein, dass wir uns einfach auch diesem Geheimnis der Menschwerdung, ja. Gott wird in Jesus Christus Mensch, um das geht's ja, dass wir uns dem nähern können. Wir brauchen diese Zeichen, diese Hilfsmittel, die uns dieses Geheimnis sinnlich vermitteln.
Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, nicht? Weil wenn Jesus Christus, also der Mensch geworden ist, der Logos, der dann in Jesus Christus Mensch wird, nicht wahrhaft göttlich ist, nicht Gottes Sohn von Ewigkeit ist, dann ist Weihnachten nichts. Dann ist es nur die Geburt eines gewöhnlichen Menschen. Aber Weihnachten ist eben die Inkarnation, das ins Fleisch kommen des Logos, Johannes 1,14, das Wort ist Fleisch geworden, ist inkarniert jetzt eben. Und wir können es sehen, wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des Erstgeborenen, des Vaters. Also das ist ein großes Thema, nicht? Und der heilige Athanasius hat damals im 4. Jahrhundert vor allem betont, also wenn der Logos nicht Gottes sind, wir nicht erlöst. Denn nur etwas Universales kann universal jetzt eben erlösen. Etwas Partikuläres, Endliches kann einige Menschen retten, aber nicht eben jetzt die Gesamtheit der Menschheit. Und deshalb dieser Jesus Christus, der in Bethlehem Mensch wird, den wir zu Weihnachten feiern, wo wir hinschauen auf ein kleines Menschenkind, nicht? und dazu aber singen, nicht? Also es strahlt Liebe aus seinem göttlichen Mond, nicht im schönen stille Nacht und diese ganzen wunderbaren Dinge. Kommt, lasset uns anbeten. Wir beten nicht ein Menschenkind an, sondern wir beten den an, Jesus Christus, der wahre Gott und wahrer Mensch wird und der aus der Jungfrau Maria im Stall zwischen Ochs und Esel, im Geruch der Schafe und des Heus und des Strohs und der Armut und so weiter für uns Mensch geworden ist, um dann eben sein menschliches Leben hinzuschenken am Stamm des Kreuzes und uns zu erlösen. Also es geht letztlich um alles, ja, also nämlich wirklich um alles, für uns alles, nämlich ist der Himmel geöffnet durch Gott, durch Jesus Christus oder ist er nicht geöffnet? Gibt Gott eine Anleitung, wie wir es jetzt eben gut machen können auf Erden und so weiter oder erlöst er uns bedingungslos? Und die Kirche hat mit Nicäa 325 und dann auch mit der klaren Entscheidung, also Bilder dürfen verehrt werden, 787, aber angebetet darf nur Gott werden. Also hier die dogmatische Grundlage dafür gegeben, also die begriffliche Grundlage dessen, was wir als die Heilsoffenbarung Gottes verstehen.
Es war ja so, dass dieses ökumenische Gebetstreffen in Nicäa auf diesem Holzsteg war oder Holzstegen überhalb von diesem See. Und Papst Leo hat nochmal ganz klar gemacht, worum es geht. Es geht um die Frage, wer ist Jesus Christus für mich? Und er hat gesagt, insbesondere Christen würden auch Gefahr laufen, Jesus nur als eine Art charismatischen Anführer zu sehen oder auf einen Übermenschen zu reduzieren oder als einfachen Mittler zwischen Gott und Menschen, wenn man wie Arius die Menschwerdung Gottes leugnet. Es geht also wirklich darum, dass wir das ganz klar sehen. Dann nochmal was, was der Papst hinzugefügt haben. Wenn Gott nicht Mensch geworden ist, wie können die Sterblichen dann an seinem unsterblichen Leben teilhaben? Also Nicäa, hat Papst Leo gesagt, steht genauso heute auf dem Spiel. Und zwar nicht nur allgemein irgendwo, sondern für jeden Einzelnen von uns. Wer ist Jesus Christus? Um das geht's.
Vielleicht eine kleine...
Für mich.
Ja. Also ich habe das alles gehört, ja, weil für mich als Dogmatikprofessor Nicäa ist wirklich also so ein Einschnitt jetzt eben, also in die Geschichte der Kirche jetzt eben, so eine fundamentale Klärung. Es gibt dazu eine hervorragende Sendung, die vom Ratzinger Schülerkreis gemacht worden ist auf YouTube. Vielleicht spielt sie das auch auf KTV, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich ganz hervorragend, wo Theologen wie Kardinal Koch, der mittlerweile verstorbene Martin Lohmann, wo Professor Ohli jetzt eben hier das Konzil von Nicäa erklären mit vielen Bildern. Professor Athanasiou, der hat einen tollen Vortrag auch gehalten, weil es hat der Kölner Hochschule ein Symposium über das Konzil von Nicäa gegeben hat, kann ich sehr empfehlen. Bitte vertieft euch, weil es geht hier eben theologisch gesehen um alles. Ja. Also wie ich schon gesagt habe, sind wir erlöst durch den Mensch gewordenen Logos oder sind wir es nicht? Jetzt eben sind wir in einer Religion auf der Ebene wie die anderen, wo bloß man sich irgendwas denkt, wie man zum Heil kommt oder Anleitungen vom Jenseits empfangen möchte, damit man dann das Heil sich selbst wirkt, oder sind wir wirklich durch Gott erlöst? Und das hat Papst Leo ja, also wir sind, Arianismus ist total aktuell, das ist genau das Thema, dass wir Jesus für einen netten Menschen halten, für einen netten Propheten, einer von vielen unter anderen. Man muss nur eben sich anschauen, die Zeugen Jehovas sind ja die Arianer unserer Zeit, also das größte Anliegen der Zeugen Jehovas von Charles Taze Russell war ja eben nachzuweisen, dass Jesus nicht ewiger Gott, ewiger Gottes Sohn ist, deshalb wird Weihnachten bei denen auch nicht gefeiert. Und was Mohammed im 7. Jahrhundert getan hat im Koran, ist ja auch ein Runterschreiben, nicht? Also des Gottes Sohnes, von dem wir glauben, dass Gott von Gott, Licht vom Licht ist. Wenn im Koran dann steht, Allah ist nicht einer von drei oder so irgendwie, nicht? Also das, oder Allah hat keinen Sohn. Also das ist ja genau der Widerspruch gegen das, was wir eigentlich glauben. Man muss den Islam hier einfach reinbringen, weil der Islam eben 600 Jahre später man kann nicht sagen, eine Neuauflage des Arianismus ist, aber die Bestreitung eben des Fundamentalsten, dass wir Christen glauben, dass Gott selbst in die Welt gekommen ist. Deshalb ist er dreifaltig, Ja, Dreifaltigkeit heißt nicht Auflösung der Einheit, sondern es ist ein Gott, aber dieser eine Gott ist der Schöpfer, dieser eine Gott ist real in der Welt gewesen, in Jesus Christus, dieser eine Gott lebt in uns im Heiligen Geist. Das ist das trinitarische Dogma des einen Ein-Gott-Glaubens der Christen und das wird fundamental eben jetzt von vielen bestritten. Und wenn ich auf der Ebene bin, ja, Jesus ist nur nett und ein Weltverbesserer und so weiter und ein religiöser Ideologe der Nächstenliebe, das ist zu wenig, das ist es nicht. Ja. Wir sind eben durch Jesus Christus, der unsere Menschennatur angenommen hat, eben jetzt steht uns die Vergöttlichung offen, ein großes Thema für die Ostkirche, Papst hat es auch angesprochen, die Theosis, ja, also dass wir eintreten in das göttliche Leben, dass wir schon eingetreten sind, übrigens durch die Taufe, dass dann durch die Sakramente immer in uns gestärkt wird. Also ich könnte jetzt die endlos weiterreden, aber es geht mit Nicea. Es geht wirklich um alles, ja. Und dieses komische Setting, das man da gehabt hat auf dem Bild am 28. November, die Ruinen dieser Kirche, in der Konstantin dieses Konzil geleitet hat, das kann man sich schwer vorstellen, wie Pracht das damals gewesen sein muss. Die Bischöfe, 318 Bischöfe, und du hast nur die Ruinen, und dann haben sie einen Steg da gemacht, ja. Und da standen dann der ökumenische Patriarch, Papst Leo und die anderen orientalischen Würdenträger standen dort oben. Es war ein wirklich komisches Setting. Allerdings in dieser herrlichen Landschaft des Isniksees, wo eben im Juni 325 diese fundamentalen dogmatischen Entscheidungen getroffen worden sind, dass Gott uns erlöst hat, indem der Logos, der wahre Gott, ist Mensch geworden ist in Jesus Christus.
Du hast gerade den Islam erwähnt. Ende November 2025 besuchte Papst Leo ja auch die Blaue Moschee in Istanbul. Die hatte auch schon Papst Benedikt XVI. Besucht, und zwar 2 Monate nach seiner denkwürdigen Rede in Regensburg. Er wurde damals spontan von einem islamischen Religionsführer zu einem Gebet eingeladen, hat dann innegehalten und kurz offensichtlich gebetet. Papst Franziskus hat die Blaue Moschee 2014 besucht, hat auch gebetet. Papst Leo ging in die Moschee, ließ sich die Moschee erklären, hat aber offensichtlich nicht gebetet in dieser Moschee. Vatican News, Stefan von Kempe schreibt es so: Der Papst verließ die Moschee, ohne gebetet zu haben. Und in die Hagia Sophia, die ja gleich daneben ist, früher gigantische, wunderschöne Kirche, bis vor kurzem eigentlich noch ein Museum, Erdogan oder die Regierung von Erdogan hat sie umwandeln lassen in eine Moschee, die hat er überhaupt nicht besucht.
Also ich sage jetzt sehr subjektive Dinge, könnte es mal böse sein, aber ich war mehrmals in der Hagia Sophia, wie sie noch Moschee war, und da strahlte sie noch die Atmosphäre.
Wie sie noch Museum war.
Wie sie noch Museum war, und da strahlte sie noch die Atmosphäre eben jetzt einer Kirche, eines geweihten Ortes, war ja lange Zeit die größte Kirche der Welt, unter Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert erbaut. Und jetzt eben war ich das letzte Mal drinnen und meine ganze Pilgergruppe, die wo auch schon Leute früher, das war furchtbar. Es war wie eine Bahnhofshalle. Es war entsetzlich. Ja. Wir Christen dürfen auch nur auf die Emporen hinauf. Also das war wirklich schrecklich. Genauso diese Konzilskirche von 787, die sich auch in Nicea befindet, ist ja auch eine Moschee. Die verlieren damit, also Entschuldigung, der Islam ist, also ich muss was Positives auch sagen, damit es nicht nur negativ rüberkommt. Charles de Foucault zum Beispiel nicht, also der war fasziniert von dieser Ehrfurcht, die der Islam jetzt eben vor dem einen Gott jetzt eben hat. Also das ist dort auch da. Aber ich hatte bei diesen Räumen, die früher Kirchen waren, das Gefühl, dass sie wirklich, also dass Gott ausgezogen ist, also dass dort nichts ist. Mit dem Gebet eben jetzt der Päpste in Moscheen ist es so eine Sache, weil eines ist ganz klar, es gibt nur einen einzigen Gott, aber geoffenbart hat er sich in Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, die Art des Gebetes, wie wir sie machen, trifft den Gott, der sich uns geoffenbart hat. Wie die anderen beten, ja, das ist ihre Sache, ja, dass letztlich alles auch positiv gewertet werden muss. Nostra Aetate, Zweites Vatikanisches Konzil, fasst eine 2000-jährige Lehre zusammen, dass alle Religionen Bares und Heiliges enthalten. Das ist ganz klar. Es ist positiv, dass in anderen Religionen gebetet wird. Aber der Gott, auf den man abzielt, ist eben nicht der Gott, der sich geoffenbart hat, sondern es ist der Gott eben, über den ein Prophet was geschrieben hat. Oder es sind jetzt eben Vorstellungen, die man sich über Gott gemacht hat. Die Offenbarung Gottes geschieht in Jesus Christus. Also da fährt der Zug drüber. Also das ist das Fundamentalste, was wir glauben. Deshalb kann das missverständlich aufgefasst werden, wenn wir Christen mit Muslimen oder in Räumen, die jetzt eben einem Gott geweiht sind oder einem Gott gewidmet sind, der nicht unser Gott ist, also der nicht der Gott ist, der sich geoffenbart hat in Jesus Christus, beten. Und diese Missverständlichkeit wollte Papst Leo offensichtlich jetzt eben vermeiden. Es war überraschend, man soll es aber auch nicht überbewerten, denn an und für sich ist es kein Problem, wenn Christen und Muslime jetzt eben beten, weil bei uns immer klar ist, dass wir nicht den Gott anbeten, den die Muslime anbeten.
Und wer weiß denn, was Papst Leo wirklich im Herzen bewegt hat und was er gesprochen hat. Die erste apostolische Auslandsreise von Papst Leo führte ihn in die Türkei. Die Türkei ist ja eigentlich das Land der Kirche, eines der frühesten Missionsgebiete der Kirche. Mehrere Apostel haben hier gewirkt. Paulus stammt aus Tarsus in der Türkei. Johannes hat in Ephesus gelebt, ist in Ephesus gestorben. Petrus war in der Türkei in Antiochia. Andreas, das Patriarchat in Konstantinopel führt sich darauf zurück. Der Apostel Thomas hat in der Türkei gewirkt. Heute zählt die Türkei 85 Millionen Einwohner. 99% sind Muslime, ungefähr 150.000 Christen, davon zwischen 35.000 und 50.000 Katholiken. Die Katholiken haben dort keine echte Religionsfreiheit. Die können ihren Glauben innerhalb der Kirchenmauern leben. Priesterausbildung ist nicht möglich. Im Rahmen des Gründungsdokumentes der modernen Türkei, dieser Vertrag von Lausanne 1923, hat eben der katholischen Kirche nicht den Status einer Minderheit anerkannt. Pater Karl, wir haben eine Zuschrift, die für mehrere Zuschriften steht. Das nehme ich mal ganz kurz so Sätze raus. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich verärgert bin über die Reise von Papst Leo in die Türkei. Warum fast immer Länder des Islam oder der christlichen Minderheiten? Immer beschäftigen wir Christen uns mit dem Islam oder den vermeintlich benachteiligten Muslimen. Seien Sie mir nicht böse, aber man kann das nicht mehr ertragen. Vergeiß Gott, Pater Karl, da müssen wir was dazu sagen, das kann man so nicht.
Also entschuldigen, wenn ich, da rege ich mich sofort auf, vielleicht haben die Medien falsch berichtet. Ja. Also in der Türkei ist Konstantinopel. Und Konstantinopel ist der Sitz des ökumenischen Patriarchen. Und der Besuch hat nicht der Türkei gegolten, sondern hat dem ökumenischen Patriarchen gegolten. Also das heißt der Orthodoxie, denn er ist das Ehrenoberhaupt der Orthodoxie. Konstantin hat ja ein neues Rom gegründet, eben jetzt am Bosporus, Konstantinopolis, dann eben 1453 erobert von den Muslimen, jetzt eben Istanbul. Aber das war der eigentliche Grund. Und alle Päpste bemühen sich so schnell wie möglich, sobald sie im Amt sind, jetzt eben den ökumenischen Patriarchen zu besuchen, weil es der Besuch bei unserer wichtigsten Schwesterkirche ist, bei den orthodoxen Kirchen. Also das ist der Hintergrund. Und dann gab es eben einen Megagrund dafür, das 1700-Jahr-Jubiläum des Konzils von Nicea. Und Nicea ist eben das heutige Isnik in der heutigen Türkei. Und dort wurde das Glaubensbekenntnis formuliert, das bitte alle Christen heute bekennen. Alle, ja, alle Christen bekennen dieses Glaubensbekenntnis, das vor 1700 Jahren dort formuliert worden ist. Wie kann man da sagen, also, dass das eine Beschäftigung mit dem Islam oder sonst irgendetwas ist? Ja? Bitte Entschuldigung, Leute, informiert euch ordentlich und tut es nicht aus dem Bauch heraus dann sich über irgendetwas ärgern. Also das, was der Papst macht, ist sehr, sehr reflektiert, war ganz wichtig jetzt eben für die Ökumene, war ganz wichtig, um es ins Bewusstsein zu heben, dass wir ein gemeinsames Fundament aller Christen haben, das Bekenntnis zur Göttlichkeit des Logos, zur Göttlichkeit Christi, das in Nicea eindeutig formuliert worden ist. Also an dieser Reise irgendwas zu kritisieren, ich habe das für wahnsinnig mutig, wahnsinnig wichtig. Ich habe gezittert, ja, also wie klar war, dass Papst Franziskus zu alt ist oder das vielleicht nicht mehr geht. Ja, ich habe gezittert, dass dieser Besuch in Nicea jetzt eben möglich ist. Dann kam eben Papst Leo ins Amt, ja, dann hat man geschaut, dann hat es, ja, vielleicht und irgendwie, Gott sei Dank ist er jetzt nach dem letzten Drücker im Heiligen Jahr Jahr 325, zugleich 1700-Jahr-Jubiläum von Nicea, ist er dorthin gefahren. Das war ganz, ganz wichtig. Und noch einmal bitte, ich bin Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke. Ja? Und er ist dann in den Libanon weitergefahren, wo die Christen wirklich in Bedrängnis sind, das christlichste Land. Also was dieser Besuch jetzt eben den Christen dort an Hoffnung gibt, an Stärke gibt. Leute, wie kann man sowas kritisieren? Ja, das regt mich auf. Ja. Also Papst Leo an dieser Stelle, dass er das getan hat.
Ja, und man muss ja auch sagen, die ersten Worte, die Papst Leo auf der Segenslotscha von St. Peter gesprochen hat, war: Der Friede sei mit euch. Und das Logo in der Türkei hat er auch wiederholt so ausgedeutet: Brücke. Es geht um Brücken bauen innerhalb der Kirche, innerhalb der Ökumene und auch zwischen den Religionen. Das muss man schon auch sagen. Und er hat auch hier in Nicea hat auch gesagt, wir können nicht Gott als Vater anerkennen und uns weigern, andere Männer und Frauen als Schwestern und Brüder anzuerkennen, die auch nach dem Abbild Gottes geschaffen sind, die auch Kinder Gottes sind. Es gäbe sowas wie eine universale Geschwisterlichkeit, unabhängig von Ethnie, Nationalität, Religion oder Meinung. Das sind Worte von Papst Leo. Und was er auch gesagt hat, und es war wichtig, und deshalb ist auch der Dialog mit anderen Religionen entscheidend: Krieg, Gewalt, jede Form von Fundamentalismus oder Fanatismus mit Religion zu rechtfertigen, geht überhaupt nicht. Er hat ganz klar gesagt, und dafür steht auch seine Reise, vielmehr müsse Religion geschwisterliche Begegnung, Dialog und Zusammenarbeit fördern. Auch der Dialog mit anderen Religionen ist wichtig, Barakar.
Ja, es ist nicht nur Dialog, sondern auch Verweis auf eine historische Tatsache. Denn der Koran behauptet ja, dass wir Christen Kafar sind, also ungläubige Götzendiener in der letzten Konsequenz. Ich habe diese Verachtung in Syrien ja erlebt, nicht? Die war das Vorspiel zu diesem Attentat in der Maelias-Kirche, wo ich persönlich dort war, wo eben der Pfarrer gesagt hat, da war eine Woche vor, waren die Islamisten dort und hat gesagt, ihr seid alle Ungläubige, ihr müsst Muslime werden, ja? Weil ihr seid Ungläubige, ihr seid Kafar. Eine Woche später, nicht, war dann das Terrorattentat dort mit 120 Verletzten und 22 Toten. Also, das steckt drin. Und wenn der Papst dorthin geht und zeigt, wir sind Christen, erstens, wir gehen auf euch zu, zweitens aber auch, wir sind ja schon immer da gewesen. Das Christentum, das waren ja christliche Länder. Kleinasien, den heiligen Nikolaus hast du nicht aufgezählt in deiner sehr langen Liste, die noch viel länger sein könnte. Das waren ja Kernländer des Christentums, die dann eben vom Islam überlaufen worden sind. Und wir waren schon früher dort, können wir einfach so plakativ jetzt eben sagen. Der Glaube an Jesus Christus, den Erlöser, den Retter, der die Liebe Gottes bringt, der zur Nächstenliebe einlädt, der war in diesen Ländern schon. Und wenn der Papst dort diese Christen, die unter Druck sind und unter Bedrängnis sind, weil der Islamismus jetzt eben wächst, stärkt, dann ist das noch einmal etwas zutiefst Positives. Entschuldigung, dass ich über diese negativ-kritische Zuschrift da so ein bisschen außer mir war, weil für mich war es so wunderbar jetzt zu erleben, dass der Papst in die Türkei geht, beziehungsweise nach Istanbul und dann nach Nicea und dass er im Libanon gewesen ist. Das ist großartig, ja. Und wir sollten wirklich den Papst durch Gebet unterstützen und nicht dann irgendwelche so kritischen Sachen an solche Dinge anwenden, die eigentlich für einen großen Mut und eine große Weisheit stehen.
Pater Karl, wer ist Jesus Christus für mich? Um das ging es auch in dieser Sendung. Wir sind am Ende angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Der menschgewordene Sohn Gottes hat uns in besonderer Weise zu Kindern des Vaters gemacht. Wir sind nicht bloß Kinder durch Schöpfung, sondern wir sind Kinder durch Erlösung, durch Gnade, durch Taufe. Und deshalb dürfen wir jetzt gemeinsam als solche Kinder Gottes zum himmlischen Vater beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt. Frieden für die ganze Welt.